Richtig verrückt. Also du darfst nicht Östradiol, Progesteron, du musst die Wechseljahre, Frau muss die Wechseljahre ertragen. Warum darf ich das nicht substituieren? Ich trage doch jetzt auch eine Brille, total unnatürliches Plastik. Wo ist das Problem? Wichtig wäre, sich mit diesen Krankschlüssel-Gesundmachwerten zu beschäftigen, damit man für immer und ewig jedem Arzt, der einem sonst was erzählt, einfach argumentativ in den Boden reden kann oder aufklären kann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Ich freue mich heute besonders, weil bei mir sitzt heute Dr. Helena Orfanus-Böcke. Die ist durchaus bekannt geworden im Bereich rund um orthomolekulare Medizin, Medizin generell, Prävention. Du hast die ja, Helena, auch in den letzten, ja, sag ich mal, 4, 5 Jahren auch einen Namen gemacht mit den Büchern, die du geschrieben hast. Die sieht man nämlich auch bei dir ganz schön im Hintergrund. Genau, nämlich jetzt ist auch noch ein drittes dazugekommen, über das wir heute auch sehr viel sprechen wollen. Das allererste ist ja das Grüne gewesen, dann kam Blau, jetzt kam Orange. Und vielleicht magst du selber einfach noch ein paar Worte zu dir sagen. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Ne? Also was ist praktisch dein Background? Wie kommt man als Ärztin, als Internistin, Nephrologin, wie du es ja bist, zur präventiven Medizin? Das ist ja in der klassischen Medizin ein ziemlicher Sprung, würde ich mal sagen.
Ja, also erstmal, lieber Mario, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin hier in Berlin niedergelassen als mittlerweile Privatärztin. Ich war erst hier 10 Jahre an der Uniklinik. Damals war das noch die Freie Universität Berlin. Heute ist das alles zusammengefasst, die Charité. Ich hatte dann nach der Klinik, das war 2001, 2002, habe ich dann hier in Berlin erstmal eine hausärztliche, internistische Praxis übernommen, die ich bis 2018 gemacht habe, immerhin 16 Jahre. Und seit 2018 bin ich nur noch privatärztlich tätig. Durch die Abgabe der kassenärztlichen Versorgungspflicht sind auf jeden Fall in mir kreative Kräfte frei geworden, die dann dazu geführt haben, dass ich erst auf meiner Webseite angefangen habe zu schreiben, Blogs zu schreiben. Also mir hat es eigentlich schon immer Spaß gemacht, medizinisches Wissen etwas einfacher formuliert weitergeben zu können. In der Klinik habe ich Krankenpflegeunterricht gemacht. Ich habe auch gern Studentenunterricht gemacht. Das ist alles in der Kassenpraxis irgendwie dann verkümmert, weil da auf jeden Fall Zeit schwierig ist. Und über die Blogs habe ich dann erstmal verstanden, dass ich auch schreiben kann. Und dann hat das dazu geführt, dass ich die Bücher geschrieben habe. Der Inhalt der Bücher, das ist eine Geschichte im Prinzip. Ich bin jetzt über 30 Jahre Ärztin und ich würde schon der Nephrologie eine Verantwortung geben wollen, weil dieses Blut im Blut diagnostizieren und Blutwerte auslesen und die Blutwerte dann auch zum Anlass nehmen, meinetwegen zu einer therapeutischen Handlung zu kommen. Das ist auf jeden Fall in der Nephrologie so. Und ich würde sagen, auch mehr als in anderen Fachrichtungen. Vielleicht in der Hämatologie ist das noch so, in der Endokrinologie, aber nicht in der Kardio so und auch nicht in der Gastro. Da gibt es dann doch in der Diagnostik andere Zugangswege, meinetwegen das Herz über eine Stressuntersuchung oder den Darm über eine endoskopische Untersuchung, meinetwegen näher zu kommen. Aber in der Nephro war das Blut eine sehr wichtige Zugangsmöglichkeit, weil wir dort eben sehen, wie es der Niere geht, was die macht, was sie ärgert, wie man sie behandeln kann. Und eine Krönung in der Nephro war damals die Transplantationsambulanz, wo man ja wieder auch relativ gesunde Leute hatte. Die hatten zwar eine chronische Nierenerkrankung, hatten dann aber doch wieder eine Chance für ein dialysefreies Leben. Und die wurden extrem gut, man nennt das so angebunden, ne? Also die waren sehr eng an die Transplantationsambulanz angebunden, im Sinne von, die mussten und wollten natürlich auch dann kommen und ihr auch gucken, dass das Transplantat, dass das hält. Und alle zogen an einem Strang, die Patienten, die Angehörigen, die Krankenkasse, alle Ärzte, auch andere, alle Fachrichtungen, Urologen, Nephrologen, Hausärzte. Und das Wichtigste war, dass dieses Transplantat im Prinzip den Menschen funktionierend überlebt. Und da hat man eben auch regelmäßig Blut abgenommen und dann eben auch nicht gewartet, bis die krank werden, sondern man hat engmaschig Blut abgenommen und immer wenn eine Zahl sich verändert hat, hat man schnell gehandelt. Meinetwegen auch eine Immunsuppression bei einer Abstoßungsreaktion, ein Mini-Kreatininanstieg und der Diabetes wurde behandelt und der Blutdruck wurde behandelt und Cholesterin wurde behandelt und Infekte wurden behandelt und Pilze und Viren und alles wurde behandelt mit irgendwas, was man geschluckt hat. Und das führte dazu, dass quasi das Transplantat lebte und Mensch mit Transplantat auch. Und das habe ich dann irgendwie durch einen kleinen Umweg, erstmal so Seele, Geist und Psyche und so. Und da war ich dann ein bisschen enttäuscht, dass das doch nicht so sicher quasi kontrolliert klappt. Bin ich dann wieder zurück zum Blut und dann vielleicht bei den gesünderen, jüngeren Frauen hängen geblieben. Und da ist mir dann aufgefallen, huch, obwohl die alles richtig machen, ist trotzdem innen drin im Blut mit meiner nephrologischen Brille gar nicht alles ordentlich. Und der Hauptgrund war eben dann für die vielleicht 48-Jährige, dass dann doch im Rahmen der Wechseljahre sich einiges veränderte, obwohl sie alles richtig macht, ließ sich die Alterung mit den Wechseljahren nicht aufhalten. Und da habe ich dann auch verstanden, dass ich mir die Hormone, die damals auf jeden Fall deutlich mehr den Gynäkologen gehört haben, auch meinetwegen nicht Gender, mal nicht, dass ich mir die klauen muss, um Frauen beschützen zu können vor Osteoporose und meinetwegen auch Arteriosklerose und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Also ein bisschen zusammengefasst diese ganze Zeit und dann habe ich auch verstanden, dass ich jetzt nicht die Leitlinien ändern kann. Ich kann jetzt auch das System nicht ändern. Ich bin ja auch nicht in der Politik. Und dann habe ich beschlossen, ich kann auch nicht jeden noch mehr einzelne Menschen aufklären. Also dann schreibe ich doch alles auf, sodass dann Mensch, Mann, Frau, Jung, Alt sich selber informieren kann, was möglich wäre, und ja, ich weiß, es ist anspruchsvoll, um dann wieder zurück zu den Ärzten zu gehen und die zu infizieren und neugierig zu machen, dass da einfach im Blut noch einiges mehr zu lesen ist, als das, was passiert. Und dass die therapeutische Konsequenz aus dem, was man lesen kann, viel, viel früher auch da ist. Ja, die Daten sind so nicht da, wie ich das alles beschreibe, aber für jedes Einzelne gibt es wahnsinnig viel wissenschaftliche Evidenz. Aber es kommt einfach gar nichts zu den Patienten und die Versorgung ambulant von den Halbgesunden ist aus meiner Sicht echt optimierungsmöglich. Also man kann unheimlich viel machen. Ich will nicht kritisieren, dass das, was ist, schlecht ist, weil ich will ja kurativ und Hightech und Krankenhaus und Dialyse und Katheter und was weiß ich. Aber man könnte doch sehr, sehr viel mehr verhindern von all diesen altersbedingten Stoffwechselsachen, wenn man die Menschen früher abholen würde. Und dazu glaube ich in der heutigen Zeit, dass man jeden Einzelnen persönlich analysieren und informieren muss über sein persönliches Risiko, weil sonst in der Umsetzung die Kraft fehlt. Also wenn man alle immer nur pauschal ernähr dich gesünder, das ist so ins Leere, ne? Und vor allen Dingen bei denen, die schon sehr viel richtig machen, selbst da gibt es ja immer auch noch was zu tun. Ich dachte früher auch, ach, der Patient ist schuld, da war ich ja auch noch jung und knackig in der Klinik und die Menschen haben wirklich auch noch sehr geraucht und sehr getrunken und sehr wenig Sport gemacht, aber das ist heute anders. Und trotzdem werden wir uralt und es gelingt nicht jedem sicher, auch wenn er sich perfekt verhält, irgendwie mit 80 tippitoppi dazustehen. Und vielleicht erstmal das so ein bisschen die Geschichte. Alles, was ich mache, ist Nierenschutz. Also all die Bücher sind aus dem Bedürfnis entstanden, den Menschen so einzustellen, dass Nieren geschützt sind. Und wenn man Nieren schützen will, muss man die Gefäße schützen. Und wenn man die Gefäße schützen will, muss man die Knochen schützen. Und alles spielt dann bei den nierentransplantierten Kranken, Nierenkranken eine Rolle, aber eben bei uns Gesunden oder noch nicht Nierenkranken ja auch. Insofern, das ist so ein bisschen die Geschichte.
Also ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du diese ganzen Bücher auch geschrieben hast, weil es gibt natürlich auch jungen Ärzten, sage ich jetzt mal wie mir oder auch allen anderen, die irgendwie im Gesundheitsbereich arbeiten, eben genau diese Möglichkeit, sich in diesem Thema mal ein bisschen zu vertiefen Und man kann da, denke ich, deshalb auch so viel mitnehmen, weil du halt auch diese ganze Erfahrung schon über, wie du gesagt hast, 30 Jahre auch kuratiert hast. Ne? Das heißt, es ist nicht nur einfach was, was man sich aus Studien zusammengezogen hat. Natürlich auch zum Teil, ne? Aber du hast eben schon sehr viel in der Praxis auch miterlebt. Und das, finde ich, hat das Ganze auch so spannend gemacht. Ne? Auch das dritte Buch, was du jetzt rausgebracht hast, heißt ja Nährstoff- und Hormontherapie, der Präventionsleitfaden. Und vielleicht eine Frage noch. Du hast eben angedeutet, ja, du bist jetzt schon seit 30 Jahren, sage ich mal, im Geschäft. Wann hast du für dich selber begonnen, dich mit dem Thema zu beschäftigen? Also wann war für dich so privat der oder auch beruflich der, sage ich jetzt mal, Umschlagpunkt, wo du gesagt hast, hey, die orthomolekulare Medizin oder Mikronährstoffe, das ist ein spannendes Thema?
Also erstmal, Mario, ich sage nicht das Wort Geschäft. Das ist nicht, für Ärzte ist nicht das richtige Wort. In der Praxis ist das richtige Wort. Es ist eben wirklich das mit dem Geld ein Riesenproblem auf allen Seiten, ein Riesenproblem. Also das Wort benutze ich nicht. Und die Ursache meines Suchens, ich bin wirklich eine Suchende, das liegt in meiner Familie. Ich komme aus einer Arztfamilie. Mein Vater ist ein Professor der Dermatologie, der auch in seiner Generation maßgeblich die Dermatologie beeinflusst und verändert hat. Und ich komme auch aus einer mütterlichen Ärztefamilie. Mein Großvater mütterlicherseits war auch schon Arzt. Mein Onkel, meine Mutter, meine Großtante, also bin dritte Generation. Meine Tochter ist Ärztin und meine Mutter ist nicht mehr am Leben, eine sehr spirituelle Ärztin, die mir eben die andere Seite des Arztseins aufgezeigt hat. Also, und ich habe immer gesucht, das habe ich in der Einleitung im Grünen Buch auch geschrieben, auch in den Dankesworten, ich habe immer versucht, zwischen den beiden, die sehr glücklich sind mit oder gewesen waren mit ihrer Arbeit, einen Kompromiss zu finden. Also beide widersprachen sich total. Und wer hat jetzt recht? Und im Prinzip bin ich ein bisschen dazwischen gelandet, schon auf der Körperseite, also mehr auf der Seite vielleicht meines Vaters, aber eben doch sehr verbunden mit Energie und Haltung und irgendwie sowas. Und ich liebe Mathe, ich hatte Mathe-Leistungskurs und ich liebe einfach Zahlen, weil die Welt von meiner Mutter, das habe ich auch gemerkt, die war sehr subjektiv und sie konnte nie was beweisen. Sie hat wahnsinnig gut energetisch gearbeitet und ich bin sehr traurig, dass sie nicht mehr da ist, aber sie konnte nie beweisen, dass das, was sie macht, auch wirkt. Ich habe es auf jeden Fall gespürt, aber ich konnte es auch nicht beweisen. Und das Schöne mit den Zahlen ist einfach, ich habe totale Kontrolle. Wie so ein Wirtschaftler oder ein Steuerberater oder ein Unternehmensberater. Ich kann doch sehen, wenn Werte gesünder werden, dass das, was ich mache, erfolgreich war. Wenn dann noch hinzukommt, dass der Mensch sich besser fühlt, dann ist das, was wir gemacht haben, gut gewesen. Und insofern, es fing früh an und ist dann irgendwie über die Nephrologie, ich wusste, glaube ich, als ich studiert habe, gar nicht, dass es Nephrologie gibt. Das war auch Zufall. Da mochte mich jemand, der wollte mich da gerne haben nach dem AIP. Das war Zufall, dass ich da gelandet war. Und das sehe ich jetzt alles erst retrospektiv. Also als ich mit der Nephrologie oder der Klinik aufgehört habe, war ich total unglücklich und dachte, das ist alles umsonst, was ich da gelernt habe, viel zu spät und jetzt muss ich mal richtig Heilung suchen. Also ich habe dann auch verstanden, als ich mich mit der Seele-Geist-Medizin beschäftigt habe, dass Heilung schwer ist oder zumindest ich kann das nicht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich nicht heilen kann, so richtig heilen kann, wie Wunder, Heilung, dann gucke ich doch, wie Gesundheit funktioniert und wie funktioniert es, dass man die Gesundheit erhält. Und dann eben dieser Blick ins Blut von den gesunden Frauen, wo ich dann sah, wie sich das, was ich aus der Nephrologie kannte, schon 30 Jahre früher quasi offenbarte durch verrückende Zahlen, die eben dabei waren, sich zu verändern. Also auch darauf, auf diese Frage, eine große Antwort, aber so ist es.
Du sprichst ja in deinen Büchern sehr viel von Ultraprävention. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein Begriff, der oft fällt. Und das ist, finde ich, auch das Spannende, ne? Weil du bist in der Schulmedizin, sage ich jetzt mal, gestartet, auch wenn du vielleicht im Kopf und im Geiste immer schon einen sehr viel breiteren Horizont hattest und bist dann sozusagen aus der klassischen Schulmedizin, wie man sie halt kennt, Arbeit im Krankenhaus, Arbeit in einer Kassenpraxis raus, um diese Ultraprävention auch irgendwie in den Alltag von Leuten zu bringen. Ne? Du hast die Bücher geschrieben, um die Ultraprävention auch in den Alltag von noch sehr viel mehr Leuten zu bringen und vielleicht auch andere, sage ich jetzt mal, Multiplikatoren anzustecken mit deiner Vision. Und du schreibst aber nicht nur von Ultraprävention, sondern auch von einem therapeutischen Gap, den es gibt. Ne? Also was kann man sich unter diesem therapeutischen Gap vorstellen, der gewissermaßen auch so eine kleine Lücke ist zwischen der Schulmedizin, wie man sie jetzt gibt, und der Ultraprävention, wie du sie jetzt machst?
Ja, vielleicht nochmal so die Erklärung, was ich mit Ultraprävention meine. In der klassischen Prävention spricht man ja hauptsächlich von Primär, Sekundär und es gibt auch Tertiär und noch mehr. Aber die klassische Prävention ist im System eher eine sekundäre Prävention. Das heißt, der meinetwegen Zustand nach Herzinfarkt hatte, da werden dann Maßnahmen ergriffen, sodass es nicht zu einem Rezidiv kommt, dass sich das also nicht wiederholt oder dass der Prozess nicht fortschreitet. Oder meinetwegen Zustand nach Schlaganfall, dass sich so ein Ereignis nicht wiederholt. Oder Zustand nach Fraktur bei der Osteoporose, dass sich bei hohem Rezidivrisiko für eine Fraktur eben nicht eine erneute Fraktur stattfindet. Primäre Prävention wird so verstanden, dass schon etwas ziemlich strukturell krank ist, meinetwegen ausgeprägte Arteriosklerose, und dann wird im Sinne einer primären Prävention verstanden, der Herzinfarkt soll vermieden werden. Ultraprävention, damit meine ich jetzt, dass die Prozesse von Entstehung der Osteoporose und Entstehung der Arteriosklerose gar nicht mehr erst stattfinden, weil damit ist dann der Herzinfarkt auf dem Boden einer Arteriosklerose gar nicht mehr möglich. Ich brauche eine arterielle Verkalkung, Vasosklerose, Arteriosklerose, wie auch immer man das nennt, mit einer Verengung im Bereich der arteriellen Gefäße, um dann zu einem Verschlussereignis zu führen, dass es dazu kommt. Wenn man also diese Basisprozesse, diese beiden Basisprozesse gar nicht erst zulässt, dann kann man, finde ich, von Ultraprävention sprechen. Oder das habe ich mir jetzt ausgedacht, um diesem frühen Zeitpunkt einen Namen zu geben. Also ich will gar nicht erst, dass die Arteriosklerose kommt mit Plaques an der Karotis oder irgendwelchen arteriosklerotischen Veränderungen, Calcium-Score an den Koronarien. Und ich will auf keinen Fall, dass aus einer Osteopenie eine Osteoporose wird. Und das meine ich mit Ultraprävention. Und dann ist es so, dass eben dieses Gap betrifft zum Beispiel eine Frau mit einer Osteopenie. Da wird nichts Spezifisches für diese Frau getan, dass sich daraus nicht die Osteoporose entwickelt, außer die, sagen wir mal, pauschalen Empfehlungen, machen Sie Vitamin D, essen Sie Calcium, alles pauschal, es wird nichts vermessen, und kümmern Sie sich um eben Muskelaufbau, Krafttraining. Und genau das Gleiche auch mit meinetwegen einer kleinen Plaque an der Karotis. Die Kardiologen, würde ich sagen, sind schon ein bisschen proaktiver, was das LDL-Cholesterin angeht. Aber so in der Hausarztmedizin, man würde auch gar nicht gucken, ob jetzt eine 50-jährige Frau mit etwas Cholesterin, etwas Osteopenie ein Plaque hat. Ich finde aber, man müsste gucken, sowohl wie es um den Knochen bestellt ist, und man müsste auch mit spätestens 50 gucken, wie es um die Gefäße bestellt ist, wenn im Blut sehr viele Zahlen hoch sind, erhöht sind, die für ein erhöhtes vaskuläres Risiko sprechen. Und in diesem Gap, wo in der klassischen Medizin eben noch nichts passiert, weil dann auch vielleicht, also natürlich sind Bisphosphonate vielleicht bei der Osteopenie noch zu, also erstens sind sie nicht indiziert, auf Kassel bezahlt, obwohl es schon Daten gibt, dass man auch bei einer Osteopenie, Osteoporose Beginn auch mal mit einer Infusion durchaus etwas bewegen könnte. Aber es ist in diesem Gap eben, wird noch nicht nach Leitlinie für jeden etwas angeboten und getan. Und in diesem Gap, da könnten Nährstoffe und Hormone, die fehlen oder die dabei sind, schon sich zu verabschieden, die könnten helfen zu stabilisieren und den Prozess erstmal zu, vielleicht sogar zu reversibilisieren. Das gibt es nicht, das Verb, aber rückgängig zu machen. Vor allen Dingen beim Knochen. Mit einer Plaque bin ich ein bisschen enttäuscht. Wenn dann erstmal eine da ist, ist das schwer, oder habe ich noch nie erlebt, dass sie wieder verschwindet, wenn sie vernarbt ist. Aber eine Osteopenie oder eine beginnende Osteoporose, meinetwegen T-Score von 2,5, 2,6, da kann man auf jeden Fall zu Verbesserungen beitragen, wenn die Frau mitmacht. Und dazu gehört, dass man die Biochemie im Blut ändert, plus das Verhalten dazu ändert.
Jetzt müssen wir vorher eigentlich noch über ein großes Dilemma, sage ich jetzt mal, sprechen. Du hast vorher über das Geschäft geredet und dass das alles, was irgendwie Abrechnung betrifft, immer noch sehr davon geprägt ist, dass wir ja kurative Medizin machen. Auf der anderen Seite haben wir ja diesen therapeutischen Gap, wo man vielleicht schon sehr viel, also nicht nur vielleicht, sondern tatsächlich sehr früh ansetzen könnte. Und jetzt wissen wir ja auch, ja, es gibt ein gewisses Präventionsangebot, was die Kasse zahlt, was übernommen wird. Das ist natürlich bei weitem zu wenig und damit kann man diesen therapeutischen Gap auch gar nicht schließen, ohne praktisch selber Geld in die Hand zu nehmen. Ne? Und da wäre jetzt meine Frage an dich, glaubst du, dass sich das zeitnah ändert oder bist du eher der Meinung, dass das jetzt noch dass das sehr, sehr lange brauchen wird, bis man da auch mal diese öffentliche Unterstützung bekommt, um diese Prävention auch tatsächlich anzugehen? Ne, weil man hat jetzt auch rezent in den Nachrichten gelesen, Malediven haben ja jetzt ein Rauchverbot gemacht und alle ab 2007 dürfen nicht mehr rauchen. In Neuseeland hatte man das auch gehabt, da hat man es wieder gekippt, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Das sind, sage ich jetzt mal, so erste Bestrebungen, ja schon auch in diese Richtung zu sagen, irgendwann gibt es dann vielleicht weniger Atherosklerose und so weiter und so fort. Aber glaubst du, dass es auch für ein Konzept, wie du es in deinem Buch beschreibst, dass es da auch irgendwann mal ein Angebot von Krankenkassen gibt, um so wirklich ultrapräventiv tätig zu werden? Oder ist das immer was, was Eigenverantwortung braucht?
Ich glaube sicher, dass das irgendwann ins Kassensystem eintreten wird, weil A ist die Methode sehr gut digitalisierbar, einfach weil es mit vielen Zahlen zu tun hat. Man müsste einfach nur anfangen, meinetwegen bei dem Check 35 ein paar Krankwerte zusätzlich zu machen. Und dann müsste man eine Konsequenz draus ziehen. Und das kann doch auch erstmal einfach eine Beratung sein, die könnten auch die Gesundheitsämter übernehmen und das können auch Videos oder Webinare sein, die man vorbereitet und die dann derjenige, meinetwegen HbA1c von 6,0 ist zwar noch kein Diabetes, aber ein Prädiabetes und jetzt muss derjenige meinetwegen auch sich schulen lassen durch Webinare und wenn er das nicht macht, kriegt er Strafpunkte von der Krankenkasse und dann wird da irgendwie auch meinetwegen die Gesundheitsherstellung überprüft. Ne? Also warum? Es hat auch was mit der Haltung auf der Patientenseite, meinetwegen bin ich auch Patientin von mir, auf der Patientenseite zu tun. Es kann nicht sein, dass jetzt immer nur sich Vater Staat um uns kümmert und uns versorgt, wenn wir in Not sind. Das ist wichtig, das muss bleiben. Aber Mutti muss jetzt auch dazukommen und sollte doch irgendwie helfen, dass wir uns besser um uns kümmern, um dann irgendwie auch später nicht so schreckliche Leistungen einfordern zu müssen. Also es hat auch was mit Bildung zu tun. Ich denke, das Gesundheitsbildungsmüsste ist groß, das Thema. Es müsste in die Schulen, es müsste die Gesundheitsämter, finde ich, dürfen sich nicht nur um ansteckende Krankheiten kümmern, sondern auch um die altersbedingten Stoffwechselerkrankungen. Man müsste nur individuell ein bisschen mehr Diagnostik den Menschen anbieten, dass diese Krankwerte sind nicht so teuer. Das sind meistens, also CREA ist Cent, LDL ist Cent. Das ist im EBM hier in Deutschland nicht so teuer. Aber es muss dann auf diesen Zahlen auch eine therapeutische Konsequenz gezogen werden. Also wenn nur alle ihren Blutdruck wirklich ordentlich einstellen und behandeln würden und meinetwegen auch, wenn es sein muss, die Medikamente nehmen würden. Es gibt auch hier, finde ich, eine große Angst vor Medikamenten Und Angst, sich zu vergiften, finde ich, in Deutschland ist komisch. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ideen habe ich, aber ist komisch. Also so geht das nicht. Und um jemandem zu beweisen, dass das so nicht geht, muss man den messen. Und es muss eben im Blut geguckt werden und es muss geguckt werden, ob der Körper schon dabei ist, krank zu werden. Also eine Knochendichtemessung ist auch nicht teuer. Also je nachdem, das kostet 40, 60 Euro. Ja, eine Knochendichtemessung. Und eine FKDS, ein Ultraschall vom Hals, ist jetzt auch nicht, sagen wir mal, per se der Wahnsinn. Das Problem ist, dass im Kassensystem 30 Euro irre viel Geld sind. Also ein Hausarzt internistisch bekommt pro Quartal ja auch nicht mehr als 30, 40 Euro, wenn noch überhaupt. Und der Patient kann so oft er will zu dem Arzt gehen und wird versorgt. Also insofern, diese Beträge sind zwar draußen nicht teuer, aber im System ist das ein Riesenbatzen. Ich glaube aber nicht, dass das so bleiben wird, weil auch andere medizinische Bereiche, zum Beispiel die Zahnheilkunde, hat es ja auch geschafft, dass man sich jetzt um die Zähne der Kinder kümmert. Dass die ganze Kieferorthopädie, die Zahnheilkunde, die Zahnhygieneprophylaxe, teilweise sind es Sachen, die man selber zahlen muss, teilweise ist es aber im System angekommen. Oder der Hautkrebsvorsorge. Ne? Das sind natürlich zwei Fachbereiche, wo wir und der Patient sehen kann, mitsehen kann. In der Inneren muss es übers Blut und über die Bildgebung laufen. Das geht nicht anders. Ich kann im Außen die Niere nicht sichtbar machen. Aber ich kann über HbA1c, Kreatinin, CRP, LDL, ApoB, ApoA, das sind, habe ich ja jetzt wirklich mal eine Auswahl von ein paar Werten getroffen. Das sind 2 Knochenkrankwerte, 9 Gefäßkrankwerte. Und wenn man nur 3 davon machen würde, bei bestimmten Menschen früh kombiniert mit Bildgebung, dann hätte man ja schon mal so eine Art Risikostratifizierung. Und dann nimmt man die, die da positiv sind und kümmert sich um die. Also so schwer ist es nicht. Es ist Psyche, finde ich, viel schwieriger, weil nicht objektivierbar und so individuell. Aber dadurch, dass man objektiv was messen kann, was dann auch entscheidet, ob krank, gesund, schwarz, weiß oder grau, denke ich schon, dass das auch irgendwann verstanden wird. Es ist so, es ist eine Geldfrage und das System ist schon kurativ an die Grenze gekommen. Ne? Aber irgendwann muss sich die Gesellschaft entscheiden, was sie will. Will sie weiter in dieses kurative System investieren und noch mehr multimorbide Menschen haben, die auch dann dem System ja nicht mehr zuarbeiten können, sondern nur nehmen und auch andere Gesunde in Wahrheit ja auch blockieren, weil man sich eben auch um seine Lieben kümmern muss, will. Also irgendwann ist es eine Entscheidung von uns. Wie wollen wir, dass die Politik entscheidet? Und deswegen will ich ja auch alle informieren, was möglich wäre, damit dann meinetwegen irgendwer ja auch vielleicht mit den Ärzten und den Pflegern von der Charité mal mitstreikt. Da müssen die Patienten mitstreiken. Die streiken ja nicht, weil sie mehr Geld haben wollen, sondern weil die Patientenversorgung nicht mehr angenehm, sicher und gut ist. Ne? Also insofern das Volk, die Bevölkerung muss streiken. Und das wollen.
Sorry, wenn ich dir ins Wort falle. Ich denke auch, dass der Punkt Information, wie du gesagt hast, schon mal sehr, sehr wichtig ist. Ne? Am Ende muss man den Leuten auch gewissermaßen vermitteln, es gibt was, was man messen kann und es gibt auch was, was man darauf basierend dann behandeln kann. Ich habe manchmal das Gefühl, in sehr, sehr vielen Gesprächen mit Leuten ist das noch nicht so ganz angekommen. Ne? Also ja, bei LDL ja, das ist, glaube ich, mittlerweile so weithin bekannt, dass man weiß, okay, LDL kann man messen, das sollte möglichst niedrig sein und wenn es zu hoch ist, dann gibt es Statine, PCSK9-Hämmer und so weiter und so fort, mit denen man das behandeln kann. Und Statine ist ja auch eines so der kontroversen Medikamente, wie du vorher beschrieben hattest, wo Leute Angst haben, sich zu vergiften und Angst haben, dass ihnen das sehr, sehr schadet. Wobei das ja auch sehr potente und wirksame auch Medikamente sind, muss man da dazu sagen. Aber du hast jetzt in deiner Antwort ja auch schon ein erstes Drittel von deinem Buch, sage ich mal, vorweggenommen. Du hast nämlich von Krankwerten gesprochen. Und in deinem neuen Buch, da geht es um Krankwerte, da geht es aber auch um Gesundwerte und es geht um Schlüsselwerte. Also du hast dieses Konzept mit diesen 3 verschiedenen Werten, sage ich jetzt mal. Und LDL ist zum Beispiel ein klassischer Krankwert. Warum?
Also diese 3 Kategorien heißen krank und Schlüsselwert. Und bei dem gesund ist noch ein Verb dabei, ein Gesundmachwert.
Mast.
Genau. Und es ist so, es gibt also, wenn man das Blut präventiv aus der Gesundheit oder auf der Suche nach Gesundheit lesen will und nicht so, wie du das auch gelernt hast im Sinne einer Ausschlussdiagnostik, muss man diese Blutwerte etwas differenzierter kategorisieren, um zu wissen, wo man in der Gesundheit überhaupt sein soll. Das, was du ja weißt, ist, wo du nicht sein sollst. Und in der Praxis ist es so, dass meinetwegen der Intensivmediziner guckt seine Werte, der Kardiologe seine Werte und guckt einfach nur, ob er in Wahrheit juristisch zuständig ist. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Aber ob er fachlich, juristisch, zeitlich zuständig ist. Und wenn es nicht schlimm genug ist, erfolgt keine weitere Konsequenz, dann wird es wieder zurückgeschickt, entweder an den Hausarzt oder an den Patienten selber. Wenn ich aber jetzt wissen will, wie gesund bin ich und wie viele Risiken habe ich denn und wo stehe ich denn, muss ich die Blutwerte anders, feiner auslesen. Und dafür braucht es diese Dreiheit. Und das erste sind die Klassiker, das sind die Werte, die steigen, je älter und kränker wir werden im Laufe des Lebens an. Dazu gehört das LDL-Cholesterin, dazu gehören auch andere Werte aus dem Fettstoffwechsel wie das ApoB oder auch aus dem Zuckerstoffwechsel der Langzeitzuckerwert, das HbA1c oder auch der HOMA-Index, der steigt also mit zunehmender Insulinresistenz an. Es gibt aber auch Krankwerte, die gesund null sind und im Rahmen von Krankheitsgeschehen plötzlich positiv werden. Das sind zum Beispiel Antikörper, also zum Beispiel TPO-Antikörper gegen die Schilddrüse, vielleicht auch Tumormarker, aber eben auch so genetische Sachen wie zum Beispiel das Lipoprotein A. Das ist also bei vielen total negativ, bei manchen ein bisschen positiv und bei 10-20% total positiv. Und das hat man oder das hat man nicht. Was dann eben in der Summe, es ist mehr als die Summe. Manchmal multiplizieren die dann sich, um ein Risiko zu erzeugen. Es ist also nicht nur so, dass es sich addiert, sondern es ist stärker. Das heißt, wenn ich also LDL hoch habe, im Rahmen zum Beispiel einer familiären Hypercholesterinämie plus Lipo-A-positiv plus dann vielleicht im Rahmen von metabolischem Syndrom auch eine erhöhte Harnsäure plus dann vielleicht auch noch, weil ich Silent Inflammation habe, ein CRP, dann ist das also in der Summe multiplizierend ein immer höher werdendes vaskuläres Risiko für Herzinfarkt, Niere, was weiß ich. Es ist eben dann noch nicht klar, was wird denn aus mir? Das ist dann wieder individuell. Aber das sind Krankwerte. Also die sind am besten links entweder gar nicht da oder sehr jung niedrig. Du müsstest jetzt mal bei dir dein LDL gucken und dann würdest du sehen, ob du von deinem Vater oder deiner Mutter eine familiäre Hypercholesterinämie vererbt bekommen hast. Und wenn du das nicht hast, ist dein LDL jetzt 70 bis 80. So, und so weiter und so fort. Dann gibt es Schlüsselwerte. Die Schlüsselwerte, vergleichbar in der Natur, zum Beispiel die Temperatur ist ein Schlüsselwert oder auch der Blutdruck. Das heißt, es gibt tödliches Nichts, ein Blutdruck von 40 zu 60 Sepsis intensivpflichtig. Es gibt aber auch lebensbedrohlich zu hoch, 220 zu 120 ist dann durchaus was, dass man den in die Klinik schicken muss. Oder auch Temperatur. Unsere Temperatur wird vom Körper regulatorisch gehalten bei, ich sage jetzt mal 35,8, 36,0, 42 lebensbedrohlich Fieber. Ein Säugling schafft das nicht. Und meinetwegen kleiner als 35, 32, das geht auch nicht mit dem Leben einher. Da gibt es im Blut auch Schlüsselwerte. Zum Beispiel unser HB-Wert. Ein HB von 15 wäre jetzt bei dir gut, bei mir 13. Aber wenn ich jetzt 11 hätte, wäre das schon eine Anämie. Wenn ich 5 hätte, wäre das sehr lebensbedrohlich. Aber eine 18 oder nur 19, weiß ich nicht, entweder Doping oder Polycythemia vera. Also das heißt, es gibt da dann je nach Alter und Geschlecht Zustandsschlüsselwerte. Ein anderer Schlüsselwert ist zum Beispiel das Eisen, das Speichereisen, Ferritin. Also 1000 Hämochromatose, 10 Eisenmangelanämie. Homozystein, 7 ist optimal, 14 ist zu hoch, 5 ist komisch. Das ist ein Wert, der mit unserem Aminosäurenstoffwechsel und den B-Vitaminen zusammenhängt. Und jetzt kommt's, das war ein Zustandswert. Es gibt eben auch Nährstoff- und Hormonschlüsselwerte. Also zum Beispiel kennt ihr alle Cortisol, Schlüsselhormon, Insulin, Schlüsselhormon, Mangel an Insulin, Typ 1 Diabetes, zu hohes Insulin morgens, Insulinresistenz, Mangel an Cortisol, Addison, zu hohes Cortisol auf Dauer, Stress, meinetwegen auch im Rahmen von Nebenniere, ein Morbus Cushing, ein Adenom. Also du siehst, T3 ist ein Schlüsselhormon, Schilddrüse, T4 ein Schlüsselhormon. Aber jetzt kommt's, es gibt eben auch einige Nährstoffschlüsselwerte, zum Beispiel Kalium. Hyperkalämie, Kammerflimmern, Hypokalämie, Vorhofflimmern. Häufig bei Nierenpatienten, die dialysepflichtig sind, am langen Intervall oder so. Ne? Natrium, ganz wichtiger Schlüsselnährstoff. Und diese Schlüsselnährstoffe werden vom Körper reguliert, weil sie so wichtig sind. Drinnen, draußen in der Zelle, Hormone und so. Also Natrium, Kalium, Aldosteron, Nebenniere. Und ganz wichtig ist, Calcium ist auch ein Schlüsselnährstoff. Vor Calcium wird sich wirklich sowas von unnötig gefürchtet. Natürlich ist eine Hyperkalzämie auch etwas, was durchaus mal intensivmedizinisch behandelt werden muss, mit auch forcierter Diurese, Dialyse oder sowas. Aber es ist eben auch, dass zu wenig an Calcium nicht ideal. Es gibt auch Hypokalzämie, Tetanie. Ne? Also insofern, das ist erstmal sind wahnsinnig wichtige Werte, weil sie wirklich was mit unserem Leben und auch Lebensqualität und Lebensgefahr und Krankheiten zu tun haben. Und dann die dritte Kategorie, tut mir leid, wenn das so lange dauert, aber ist eben einfach eine komplexe Sache, ist die Gesundmachwerte. Und da habe ich bewusst ein Verb dazu getan. Und wenn also in der Natur, vielleicht als Bild, die Temperatur ist Schlüsselwert und die, weil dann gibt es Überschwemmungen und Wasser und Regen und Wasser ist auch ein Schlüsselwert. Was könntest du dir vorstellen, ist denn ein Gesundmachwert in der Natur? Jetzt mal eine Frage an dich. Wenn also Wasser ein Schlüsselwert ist, die Sonne, die Temperatur, was könnte denn in der Natur ein Gesundmachwert sein?
Ja, ist eine gute Frage. Also man möchte von diesen Gesundmachwerten ja möglichst viel davon haben.
Ja, und die machen was. Was in der Natur macht gesund? Steht was hinter dir?
Eine Pflanze.
Bäume. Bäume ja. Sind Gesundmachwerte, weil die wandeln um und sorgen dafür, dass andere Schlüsselwerte, wie zum Beispiel Sauerstoff, Schlüsselwert, ne, unsere Luft hat eine Konzentration 21%. Auf dem 7000er geht das dann weiter runter und es gäbe auch ein zu viel an Sauerstoff. So, und die Gesundmachwerte im Blut sind B12, Selen, Zink und da ist es so, Bäume kann es nicht genug geben. Es gibt keinen Baumschaden und so ähnlich ist das lange mit den Gesundmachnährstoffen im Blut auch. Es gibt Gesundmachhormone und es gibt Gesundmachnährstoffe. Und das Charakteristikum ist, dass da der Normwert oft, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt nett, nicht gut ist, im Sinne von, es ist oft normal, dass diese Gesundmachwerte in unserem Körper low sind. Und gut wäre, so wie die Bäume, wenn sie am oberen Rand der Norm sind, weil die Referenz nur die Normalität widerspiegelt. Das heißt, eine postmenopausale Frau hat beim Progesteron, Gesundmachhormon, ganz normal eine Null. Das ist aber so schade. Und wenn sie noch viel Progesteron hätte, wäre das jetzt auch nicht schädlich. Ne? Also DHEA, Gesundmachhormon, Nebenniere. Deins ist noch wunderbar, meins ist nicht mehr wunderbar. Ich substituiere, weil ich doch topfit sein will und es so schöne Funktionen hat, die uns gesund machen, gesund halten. Auch B12, viele Menschen, erst recht ältere und erst recht kranke, haben einen normalen B12-Mangel, weil es einfach so ist. Und viele haben so Angst, wenn sie dann an der oberen Norm sind. Dabei ist das dann gerade erstmal der Ort, wo ich dann zufrieden bin. Das heißt, man muss verstehen, die Krankwerte müssen in der Norm sein und die sind in Wahrheit schon in der Norm steigend krank werdend. Und gut ist, links unten in der Norm zu sein oder die gar nicht erst zu haben. Die Schlüsselwerte müssen in der Norm sein. Wenn sie außerhalb der Norm sind, ist was Lebensbedrohliches oder sagen wir mal zumindest medizinisch Relevantes nicht in Ordnung. Und sie müssen in der Norm in einem engen Bereich sein, wenn sie gesund sind, gleich optimal. Die Gesundmachwerte dürfen aber jetzt die obere Norm überschreiten. Und in Wahrheit bin ich oft erst glücklich, wenn diese Norm satt überschritten ist. Und wenn man dann aber gebrieft ist von krank und schlüsselt, hat man Angst, wenn ein Gesundmachwert über oder an der Norm ist. Und das muss man jetzt lernen, wann welcher Wert wo sein darf. Und die Regel ist eben, die machen erst gesund. Und das habe ich quasi ja selber auch dann beobachten dürfen, denn ich habe genauso wie du gelernt, dass alles schrecklich und giftig ist, sobald es die obere Norm überschreitet. Und das ist eben kokolores oder falsch oder übertrieben. Sagen wir es mal übertrieben. Und jetzt muss man Gesundmachwerte satt einstellen, damit Schlüsselwerte sich optimieren und Krankwerte sinken oder unten bleiben. Also die hängen zusammen. Soll ich ein Beispiel geben?
Sehr gern, ja.
Zum Beispiel das Schilddrüsenhormon T4. Ist ja nur der Vorstoff und muss in der Zelle Leber, Darm, Niere, Gehirn, vor allen Dingen Leber, Darm, umgewandelt werden durch ein selenabhängiges Enzym in das stoffwechselaktive T3. Das heißt, wenn der Gesundmachwert Selen fehlt, kann der lebenswichtige Schlüsselhormonstoff T3 nicht so satt entstehen. Oder Vitamin D. Das Vitamin D25 OH ist ein Gesundmachwert. Der Wert kann auch 200 sein und es wäre nur wunderbar. Aber was passiert ist, dass der im Körper, in den Zellen umgewandelt wird in das 1,25 Vitamin D und das ist ein Schlüsselhormon. 1,25 ist mächtig, weil es kann sofort das Calcium aus dem Knochen mobilisieren und dann könnte es krankhaft zu einer Hyperkalzämie kommen, wenn jemand so viel 1,25 D hat, dass es eben zu viel ist. Parathormon, Schlüsselhormon, geht eben auch hin, kann zu viel, zu wenig sein und reguliert den Kalziumstoffwechsel. Das heißt, Vitamin D ist sogar zweiheitlich. Also ein Schlüsselhormon wird zu ein Gesundmachhormon wird zu einem Schlüsselhormon und zwar in Abhängigkeit von Kalzium, Bor, Magnesium, Gesundmachnährstoff. Die arbeiten zusammen. Und regulieren rum. Und Vitamin D, Hormonstoffwechsel D, reguliert das Calcium, weil Calcium wirklich ein mächtiger Schlüsselstoff ist. Und der pH im Blut muss 7,4,3 sein. Und wenn der das nicht ist, warum auch immer, Niere krank, schlechte Ernährung, irgendwas, dann holt der Körper sich seine basischen Mineralien mit Hilfe von Parathormon und 1,25 aus dem Knochen. Also insofern, dann versteht man überhaupt viel, viel besser, wenn man sich das bewusst macht, wer ist gut, wer ist böse, wer ist gefährlich. Wer muss wo sein, dann kann man plötzlich wie eine neue Brille, die ganzen Blutwerte liegen einem zu Füßen und es fallen einem wie Schuppen von den Augen, warum das von dem einen zwar nicht falsch gewesen ist, nur ein bisschen die Wahrheit und wieso der vor dem Angst hat und der hat vor dem Angst und man hat einfach dann keine Angst mehr, weil man plötzlich weiß, wie dieser ganze Apparat funktioniert und dann kann man mit dem Klavier spielen.
Jetzt hast du da, glaube ich, was ganz Wichtiges angesprochen, weil diese Angst von den Leuten, was falsch zu machen, wenn es um Mikronährstoffe geht.
Auch von uns Ärzten, also nicht nur von den Patienten, genau. Auch von uns, von der Ärzteschaft.
Das ist eben genau mein Punkt. Ne? Also einerseits ist es so, man selber kann ja auch nicht alles wissen, ne? Vor allem wenn man sich nicht Tag und Nacht mit dem oder zumindest in seiner beruflichen Zeit mit dem Thema beschäftigt. Und da tue ich mir auch schwer, wo das herkommt. Vielleicht kommt das so ein bisschen von der Idee, dass man ja auch bei Medikamenten gibt es ja auch ein zu viel. Ne? Dass dann sowas vielleicht auch übertragen wird Richtung Mikronährstoffe oder wenn es dann eben auch um Hormone zum Beispiel geht. Und auf der anderen Seite ist...
Das kommt durch die Schlüsselhormone und Nährstoffe, die in der Schulmedizin bekannt sind für Krankes zu viel. Und das hat uns geprägt, ne? Also eine Hyperkalzämie, eine Hyperthyreose, ein Cortisolismus und Dann kommt vielleicht noch hinzu, Prednison wird dann verwechselt mit dem natürlichen Cortisol. Medikamente werden dann übertragen auf Hormone, Nährstoffe, was aber falsch ist. Also das ist wirklich das, was wir in der Klinik erlebt haben, was wir aber nicht richtig mit gesund, krank, gesund mach und getrennt Körper, Eigenkörper, fremd verstanden haben. Also ich dachte wirklich in der Klinik früher, da war ich schon Nephrologin, dass das Prednison, was ja körperfremd ein Cortisol-Derivat ist, wahnsinnig nützlich, antientzündlich, bei Asthma, bei Allergie, bei was weiß ich, Autoimmunkrankheiten. Und ich dachte, dass das Hydrocortison, was es ja in den Apotheken gibt, ein schwaches, körperfremdes Cortison ist. Es ist aber unser körpereigenes Cortisol. Es ist körpereigenes Schlüsselhormon. Es hat nicht Nebenwirkung. Es gibt aber ein zu viel. Sonst gibt es ja keinen Morbus Cushing. Und das zu wenig wird auch gesehen, aber dieses Gap von Schlappo, das wird nicht gesehen. Das wird nicht gesehen und auch nicht als etwas, wo man behandeln könnte, wahrgenommen. Und es wird sogar davon abgeraten, aus Angst vor der Erfahrung von dem zu viel. Und das ist falsch. Das muss sich ändern. Und das habe ich in dem orangenen Buch als pinkes Gap immer in so diesen Skalen versucht zu markieren, dass man also bei Nährstoffen und Hormonen und in Wahrheit, dass man das Minus sucht. Also ich suche, wenn ich jetzt jemanden habe in der Praxis und der erzählt mir was, ich suche sofort im Kopf, welcher Schlüsselnährstoff, welcher, hoffentlich finde ich niedrige Schlüsselwerte, Nährstoffe und Hormone, weil dann kann ich so leicht helfen. Das ist so wie hoffentlich ist derjenige verdurstet, weil dann kann ich einfach nur Wasser geben und alles ist gut. Dann kommt hinzu, dass vor der Überschwemmung gewarnt wird und oder du musst dir dein Wasser selber besorgen. Du darfst es dir nicht kaufen und du darfst es nicht von Fremden annehmen. Du musst es selber herstellen. Das ist total verrückt. Das muss natürlich gehen. Du darfst auf keinen Fall Wasser aus der Flasche trinken. Es muss natürlich sein. Es ist richtig verrückt. Also du darfst nicht Östradiol, Progesteron, du musst die Wechseljahre, Frau muss die Wechseljahre ertragen und T3, Low T3, nein, man muss das ertragen und Low Cortisol, nein, du musst das ertragen. Du musst dich ausruhen, Stress, du musst auf die Insel entspannen. Frauen sind sowieso sofort verdächtig der Verspannung. Der Mann muss noch gesünder leben und muss mehr Sport machen und sowas, ne? Also dieses Gap von B12, wie kann ich das über die Nahrung? Ja Mann, wenn du keinen Intrinsikfaktor hast, dann kannst du dich mit Fleisch vollfuttern. Das klappt nicht. Es ist schwer. Es ist ein Riesenmolekül, ja, was da nicht mehr reinkommt. Warum darf ich das nicht substituieren? Ich trage doch jetzt auch eine Brille, total unnatürliches Plastik, damit ich uns beide meinetwegen noch schärfer sehe. Wo ist das Problem? Ich habe auch einen unnatürlichen Pulli und ein T-Shirt und sitze jetzt hier nicht ganz natürlich. Warum darf ich nicht körpereigene Sachen substituieren, kontrolliert nach Labor und dann aber auch internistisch mit Schlüssel- und Krankwerten? Und wenn die sinken oder obwohl jemand 10 Jahre älter geworden ist, meinetwegen das Krea, was schon 1,2 ist, nicht gestiegen ist, dann ist das ein Riesenerfolg. So, ne? Also insofern, plädiere, dass vielleicht jemand, der im Gesundheitssystem etwas zu sagen hat, neugierig ist, sich bitte das orangene Buch besorgt und einfach mal überlegt, wie man das als Strategie, als System irgendwo mal beginnend einbringen könnte. Also es ist auch nicht, muss auch nicht das Ganze sein, aber vielleicht so einen kleinen Teil, also HbA1c in Krea mal beim Check 35 mit integrieren, ein CRP. Ja, wüsste man schon so viel. Oder Lipo A einmal im Leben.
Glaubst du, dass man dafür irgendwann mal eine neue, ich sage jetzt mal, Facharztrichtung aus der Taufe heben müsste, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt ein Facharzt für, wie auch immer man ihn nennt, Präventivmedizin oder also, Molekularmedizin?
Na, ich finde, ein schönes Wort ist Nährstoff- und Hormonmedizin. Und Prävention sowieso. Ne? Ich meine, in der Nephro machen wir kurative Nährstoff- und Hormonmedizin bei einer renalen Anämie mit Eisen und EPO und bei einem Hyperpara mit Calcium und Vitamin D. Aber das wird nicht so genannt. Aber also Nährstoff- und Hormonmedizin analog zur Ernährungsmedizin, die man ja auch präventiv, kurativ für Sportler, Kranke, Alte, Junge machen kann. Ernährung, Sportmedizin, Nährstoff- und Hormonmedizin. Und ich fände es total schön, wenn das in ärztlichen Händen bleiben würde, was vielleicht auch wahrscheinlich ist, weil zumindest die Hormone rezeptpflichtig sind. Aber so grundsätzlich natürlich in der Inneren muss es mehr gehen um Prävention. Es muss so wie in der Zahnheilkunde präventiv die Niere, das Herz, das Gehirn beschützt werden. Die sind abhängig von der Durchblutung. Der Darm, die Leber ist natürlich nochmal sehr abhängig, auch nochmal von unserem Verhalten. Aber meinetwegen Neurologie, Psychiatrie, innere Medizin, Hepatologie, Kardiologie, die ganze Facharztgebiete müssten früher sich quasi um den Stoffwechsel kümmern. Weil das Blut ist das, was alle Organe durchblutet. Und wenn das ordentlich ist, haben es alle Organe leichter. Das ist wie unsere Umwelt vielleicht draußen. Ne? Wenn das ruhig und sauber ist, lebt sich's leichter. Und wenn das Blut in Ordnung wäre, lebt es sich leichter.
Also wärst du der Meinung, ja, es kann in Zukunft einen Facharzt mal geben für Nährstoff- und Hormonmedizin. Auf der anderen Seite wäre es aber auch gut, wenn man diese grundlegenden, ich sage jetzt mal, Informationen oder diese grundlegende Bildung auch in die anderen Fachärzte mit reinbringt.
Ich denke, es ist so wie die Ernährungsmedizin und die Sportmedizin. Sowas könnte ich mir vorstellen. Oder aber man gründet eine präventive Prävention und dann wäre es Teil davon. Dann ist also Teil die Ernährung, der Sport und eben auch die Biochemie. Wie man das jetzt dreht, wäre mir egal. Und bis dahin wäre super, wenn einfach jeder Arzt, auch wenn es das alles noch nicht gibt, die Information hätte, dass er ein bisschen um die Ecke denken kann und meinetwegen Vitamin D wäre doch wunderbar, wenn da Deutschland, Österreich, Schweiz dort nicht mehr einen Mangel hätte und wenn man das ausmessen würde, was denn wirklich der Einzelne an D-Dosis braucht. Das ist nämlich bei jedem von uns ein bisschen anders. Das geht von 1.000 bis tatsächlich 20.000 Einheiten pro Tag. Die meisten, würde ich sagen, brauchen vielleicht 5.000 Einheiten pro Tag, um ganz gute Spiegel zu haben. Dann die Hormonersatztherapie. Ich meine, die gibt es ja schon, aber sie gibt es eben von den Gynäkologen, ich sage jetzt mal nur, um kurativ klimakterisches Leid zu lindern, aber nicht dieser präventive Ansatz für Knochen- und Gefäßschutz. Also es gibt die Hormonersatztherapie in der inneren Medizin nicht. Das wäre jetzt auch nochmal was, was ich auch wollen würde, dass das erforscht wird.
Jetzt gibt es ja bei Hormonersatztherapie, es finde ich auch, also wie du sagst, es gibt mittlerweile schon was. Wir haben im Studium eigentlich noch praktisch nichts darüber gelernt und bei mir ist es jetzt ja noch gar nicht so lange her. Also insofern, glaube ich, braucht das noch ein bisschen, bis es seinen Einzug in die akademische Welt findet. Aber da gibt es ja auch, und wir haben da auch hin und wieder mal Fragen dazu bekommen, auch jetzt über den Podcast, sehr häufig wird Frauen, die ein bisschen älter sind, die Information gegeben, ja, jetzt ist das therapeutische Fenster zu, jetzt kann man mit einer Hormonersatztherapie eigentlich nichts mehr machen. Ne? Ich denke jetzt an Frauen, die irgendwo im Bereich von 60, 65 Jahren alt sind oder auf die 60 zugehen, die 60 vielleicht schon gerade überschritten haben. Würdest du sagen, dieses Fenster gibt es tatsächlich oder kann man in jeder Lebenslage oder in jedem Alter bei Frauen mit einer Hormonersatztherapie noch Gutes tun?
Also ich würde sagen, man kann jeden Menschen hormonell unterstützen, egal wie alt er ist. Und diese Hormonersatztherapie bezieht sich ja so ein bisschen als Wort nur auf Östrogen und Progesteron. Ich würde das auch jetzt gar nicht, ich würde einfach deswegen habe ich ja auch Hormontherapie genannt. Jetzt bin ich ja eine Internistin und muss mich nicht an die Regeln der Gynäkologen, sagen wir mal, im Handeln so halten, auch nicht im Denken. Es ist so, es hat sich halt gezeigt, dass wenn man früh anfängt, meinetwegen innerhalb der letzten nächsten zehn Jahre nach der letzten Regel, dass dann der positive Benefit für die kardiovaskuläre Protektion am größten ist. Das heißt aber nicht, dass es nichts mehr bringt oder schädlich ist, wenn man jetzt eine Frau, die 60 ist, auch noch dem Ganzen zuführt. Es wird nur, sagen wir mal, ein bisschen anspruchsvoller, wie man dann vorgeht. Also zum Beispiel, man muss ein bisschen gucken, wie betroffen, kaputt, fortgeschritten ist denn innen drin schon vielleicht der Alterungsprozess? Aber wenn die Frau fit ist und hat gut auf sich Acht gegeben und es ist ein bisschen Osteopenie da und noch keine ausgeprägte Arteriosklerose, warum soll ich ihr denn dann das Progesteron zum Schlafen und das Estradiol zum Knochenschutz und Gefäßschutz vorenthalten? Das habe ich übrigens auch in dem orangenen Buch, bin ich auf diesen Punkt eingegangen, als Internistin, wie Frau mit 60 sich um doch die Hormonersatztherapie kümmern könnte. Also das ist ein künstlich festgelegtes Fenster. Und ich bin mir ganz sicher, dass es auch was mit Kosten zu tun hat. Man muss ja im Kassensystem nach oben deckeln. Das heißt, man schaut einfach, wer hat den größten Benefit und das darin wird investiert. Aber das heißt jetzt nicht, dass das alles andere dann Unsinn ist. Das ist so wie Zähne. Dann hat jemand schon einen ausgefallenen Zahn und ab da ist quasi keine Zahntherapie mehr. Es ist wichtig, alle Zähne zu haben. Ansonsten darf man nicht zum Zahnarzt. So ist das. Also insofern, es gibt gerade heute so viele schöne, jung gebliebene 60-Jährige. Ne? Ich bin jetzt 60 geworden. Natürlich, die sind innen drin noch hübsch. Ja, die haben den Zeitpunkt verpasst, weil sie dachten vor 10 Jahren, Hormone sind böse. Da war ich vielleicht auch noch nicht so prominent sicher, dass das nicht der Fall ist. Und natürlich kann sie, wenn sie nicht schläft, heute auch Progesteron benutzen. Und sie könnte auch, da muss man halt gucken, dass sie nicht schwer verkalkt ist. Und wenn, dann müsste man das erst behandeln mit Medikamenten und dann gucken mit Kardiologen, dass man da noch was macht und alles nach Labor. Dann könnte man natürlich auch noch über den Einsatz von E2 und Progesteron nachdenken. Und sowieso von DHEA und sowieso von T3 und auch von Cortisol und auch von Melatonin und Pregnenolon und was weiß ich, was es noch alles für Hormone gibt, über die man nachdenken kann. Also es gibt, also die Antwort ist ja.
Alles klar. Okay, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Auch wenn man eben, ich sage jetzt mal, Gynäkologen trifft, die sagen, ja, ich mache Hormonersatztherapie, aber da gibt es dann eben schon diesen harten Cut-off. Das habe ich immer auch sehr, sehr spannend gefunden vor dem Hintergrund, dass das ja ein Prozess ist, der über die Zeit hinweg passiert, ne? Und man da ja dann, wenn man es theoretisch auch irgendwie praktisch sich vorstellt, man dann ja dann schon auch noch an jedem Punkt von dieser Reise nach unten, sage ich jetzt mal überspitzt formuliert, ja schon noch eingreifen kann.
Ja, und vor allen Dingen, weißt du, als vielleicht das mit der Hormonersatztherapie so alles erfunden worden ist, die 60er, 70er, 80er, 90er, da wurde vielleicht Frau auch noch nicht so alt. Heute ist ja die Lebenserwartung der 60-Jährigen, dass sie noch 25 Jahre durchhalten muss. Wenn wir alle jetzt morgen nicht mehr da wären, müssen wir jetzt nicht Prävention machen. Aber wenn wir wollen, dass in der Geriatrie sich etwas ändert, muss ich in Wahrheit in den 40er, 50er, spätestens in den 60er Jahren irgendwie gucken, wo stehe ich denn, um dann das, was mit 80 häufig ist, zu verhindern. Also der Punkt ist, dass wir alt werden. Wir werden alt und wir sind eben einfach auf dem Weg von 60 zu 80 werden wir chronisch krank alt. Dafür gibt es unheimlich viel Daten. Und es gibt auch Daten, dass wir in Deutschland, obwohl wir am meisten Geld in Europa ausgeben, nicht am längsten leben, sondern früher sterben als andere Länder, wie die Spanier zum Beispiel, die länger leben, obwohl sie weniger ausgeben. Also wir geben wahnsinnig viel Geld am Ende aus, weil wir echt eine coole Hightech-Medizin haben. Hightech-Medizin, wahnsinnig teuer. Und ja, der multimorbide 80-Jährige wird behandelt. Ja, und zwar teuer. Lebenserhaltend maximal behandelt. Und ich kritisiere das nicht. Ich will, dass das so bleibt. Ich würde mir nur wünschen, dass ein Großteil dessen vielleicht erst mit 90 oder 100 passiert, sodass dann einfach noch viele Menschen 20, 30 Jahre länger Möglichkeiten hätten, meinetwegen hier teilzunehmen, beizutragen und so.
Jetzt haben wir eine Menge über Werte geredet, über Krankwerte, Schlüsselwerte, Gesund, Machwerte. Und was würdest du sagen, wenn wir jetzt versuchen, eine Brücke in die Praxis zu schlagen, ne? Ohne jetzt ganz konkret auf Werte einzugehen, weil ich glaube, dann können wir dieses Interview hier noch 1, 2, 3 Stunden nach hinten raus verlängern. So eine Zahl in den Raum, wenn ich jetzt heute zum Arzt gehe und ich möchte das jetzt bestmöglich, diese Ultraprävention praktizieren, wie viele Werte müsste ich messen Und wie oft sollte ich die im Idealfall kontrollieren?
Möchtest du jetzt einen Vorschlag für dich persönlich?
Ich einfach eine Zahl, um den Leuten so einen Eindruck zu geben, was würdest du, wenn du dein Konzept jetzt im Kopf hast, wo würdest du sagen, sind das 30, sind das 70, sind das 100 Werte?
Ich habe ja in dem Buch mich festgelegt und habe für den Knochen 2 Werte genannt. Das würde ich dir jetzt nicht empfehlen, weil du zu jung bist und ein Mann. Und ich habe für die Gefäße 9 Werte genannt. Die würde ich dir ans Herz legen. Und Lipo A musst du nur einmal in deinem Leben machen. LDL musst du jetzt einmal machen, um zu gucken, ob du eine Genetik hast oder nicht. Und dann musst du das erstmal auch länger vielleicht nicht machen. Das wird ja auch beim Check 35 geguckt. Dann kannst du gucken, ob du steigst oder nicht. Und dann habe ich vor allen Dingen, wenn jemand Lipo A und LDL positiv hätte, drumrum nochmal andere Werte, um dann zu entscheiden, ob ich eine Therapie machen muss, auch wenn man jung ist. Es ist ja, je jünger du bist, desto schwieriger ist es, sagen wir mal, dann auch zu entscheiden, soll ich jetzt schon etwas vielleicht auch Pharmakologisches tun, ne? Das heißt, ich habe mich in dem Buch aus dem Wust von Werten schon versucht zu entscheiden. Und wenn man dann vielleicht sparen will, kann man schon, je nachdem, was man ist, 20, 60, 40, Mann, Frau, krank, gesund, ein bisschen doch überlegen, wie man dann startet. Ich finde, ich habe 2 Knochenwerte. Ich habe auch noch mal gerechnet. Ich habe 9 Gefäßwerte. Dann habe ich noch mal 13 Werte, die interessant sind um die Gefäße herum. Dazu gehört zum Beispiel das CAP, das CREA. Wenn es jetzt um dich geht, du bist jung, bis Anfang 30, schätze ich mal, oder weiß ich nicht, irgendwie sowas.
20, 28,
ja. Ich dachte jetzt, du bist schon so lange vielleicht Arzt, aber du bist ja gerade erst fertig geworden.
Vor 2,5 Jahren.
Ja. Also das heißt, du bist ein junger Mann, du musst Lipo A machen, du musst das LDL wissen und vielleicht auch nochmal das HDL, das Gesamtcholesterin. Da kannst du gucken, hast du genetisch Fähigkeiten für das metabolische Syndrom? Ja, nein. Dann fände ich interessant ein CRP, einfach mal gucken, ob du Entzündung hast oder nicht. Glaube ich nicht. Dann einmal ein CREA, um zu gucken, dass deine Nieren gesund sind. Und dann ist auch das nicht etwas, was du dauernd wiederholen machst. Das Wichtige ist also erstmal zu gucken, was habe ich für eine Krankdisposition. Und je jünger, desto mehr ist es was Genetisches. Ne? Erst wenn du älter wirst, wirst du dann sehen, ob mit deiner Genetik und Epigenetik dann du Potenzial hast für Krankheitsgeschehen. Also interessant bei Männern finde ich, ob die ein metabolisches Syndrom haben. Zum Beispiel bei dir würde ich einmal jetzt auch das Testo bestimmen, Testo Gesamt mit SHGB. Wenn dein SHGB 20 ist, dann hast du die Genetik für ein metabolisches Syndrom. Und dann weißt du jetzt in deinem jugendlichen Zustand, wie dein Top-Testo ist. Damit du dann, wenn du 40, 50 bist, weißt du, ob du runtergefallen bist oder nicht. Es kann sein, dass du jetzt ein Testo hast, was außerhalb der Norm ist, weil die Norm meines Erachtens mit alten Männern gemacht worden ist. Ja? Also das würde ich jetzt mit dir machen. Ich würde gucken, was für ein Testo hast du. Insulinresistenz, du bist zu schlank, das hast du alles nicht. Das heißt, ich muss dich nur sehen, dann weiß ich schon, was ich jetzt auch alles nicht machen muss. Und dann würde ich bei jungen Leuten Nährstoffe machen, viele Gesundmachwerte, den Omega-3-Index, Vitamin D. Ich würde ab jetzt dich mit Vitamin D würde ich ausrechnen, was du lebenslang brauchst. Dann würde ich gucken, Homozystein zum Beispiel ist ein sehr interessanter Schlüsselwert, um zu schauen, hast du eine Genetik für B-Mangel. Ne? Also wenn du jetzt ein Homozystein von 14 hättest, dann wüsste ich, dass du lebenslang B-Vitamine essen musst, um diesen Wert niedrig zu halten, der später mal deine Gefäße ärgern kann. Dann würde ich gucken, Ferritin, hast du eine Hämochromatose? Glaube ich nicht, aber das ist jetzt was du wissen musst. Ja? Da müsstest du vielleicht gucken, dass du Adalas machst und dein Ferritin bei 200, 300 hältst. Also du siehst, es ist wirklich jetzt mit dem Wissen, was ich habe, ich kann dir das jetzt nicht mehr pauschal sagen. Das wäre jetzt so, wie du willst jetzt, welche Bewegung soll ich machen, um der beste Sportler der Welt zu werden? Ja, da musst du mir sagen, welchen Sport willst du denn machen? Und dann reicht eine Bewegung nicht. Und wenn du Tennis willst, muss ich dir jetzt richtig aufwendig beibringen, wie du Tennis spielen kannst. Also Gesundheit ist eine sehr komplexe, anspruchsvolle und dann auch noch individuelle Sache. Und dann ist auch wirklich wichtig, wann habe ich erstmalig Kontakt mit dir? Ist das ein junger Mensch oder ist der schon 50 und hat schon eine Geschichte? Es ist schon interessant, die Geschichte bei dir habe ich noch nicht so viel Geschichte. Du bist erst 28 Jahre auf der Welt. Da sieht innen drin noch sehr viel gut aus, aber Nährstoffmangel wirst du haben. Selenmangel hast du, weiß ich jetzt schon. Im Sinne von Selenhunger, nicht Mangel nach deutscher Gesellschaft für Ernährung, aber du musst in meinem Buch gucken. Selen musst du haben, ist sehr wichtig für deine Fortpflanzung, für die Spermiogenese. Omega-3 wichtig, dass du nicht dich beim Sport verletzt und dann ein bisschen dein kardiovaskuläres Risiko. Also Männer sind nicht so schwer. Frauen sind ein bisschen anspruchsvoller, da müsste ich jetzt, die Schilddrüse wäre sehr wichtig, der Zyklus wäre sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, die sind hochsensibel oft und dann brauchen die alles Mögliche und dann müsste ich mir erstmal die Symptome anhören und dann müsste ich so ein bisschen gucken, ne? Also ich bin einfach jetzt doch Ärztin und nicht Wirtschaftlerin und Politikerin und trotzdem glaube ich, dass es auch da einen pauschalen Kompromiss gibt. Dazu wäre Forschung cool. Was habt ihr jungen Leute denn? Was wir Älteren, das weiß ich, was wir haben. Was ihr jungen Leute, was da das Wichtigste wäre, müsste man ein bisschen erforschen, wenn es sich wirtschaftlich auch lohnen soll. Aber für dich habe ich den Praxisleitfaden geschrieben. Das ist das blaue Buch. Du brauchst ja vielleicht das Orange nur noch nicht. Aber du könntest schon natürlich mit dem Orangen jetzt gucken. Meinetwegen, du hast ja auch einen Papa und eine Mama. Wenn du nicht adoptiert bist und weißt, wer die sind, dann kannst du gucken, was hat denn der Papa? Auf den musst du gucken, wegen Herz-Kreislauf-Risiko. Und die Mama, von der hast du deine Mitochondrien. Also die sind meinetwegen in meiner Anamnese ein bisschen interessanter vielleicht für den Patienten. Was ist mit der Mutter? Ist die alt geworden oder war die dann doch ab 70 schwer krank, ne? Also du siehst, ich kann mich nicht so leicht jetzt festlegen lassen, weil ich dann doch sofort individuell in das Persönliche gehe, ne? Aber 28 ist anderes Labor als 40, 50.
Ich bin auf jeden Fall sehr happy, weil alles, was du jetzt genannt hast, habe ich schon bestimmt.
Ja.
Und es ist auch soweit alles gut. Und wenn es nicht gut war, dann kann man ja was dagegen machen, wie du ja auch in deinem Buch geschrieben hast, wie du uns ja auch heute erzählt hast. Und das andere Interessante fand ich jetzt eigentlich noch so ein bisschen herauszuarbeiten, dass das Argument ja so ein bisschen entkräftet, dass Leute immer sagen, das kostet unfassbar viel Geld, das ist alles so teuer, weil ich musste dann irgendwie jedes halbe Jahr zum Arzt gehen und 150 Laborwerte oder so bestimmen, ne? Und wir haben ja jetzt auch so ein bisschen rausgehört, klar, das ist natürlich was man machen kann, aber um zu starten und um loszulegen und um so diesen ersten Schritt in Richtung Prävention, Ultraprävention, wie du es nennst, zu machen, kann man auch mit weniger Werten als diesen 100, 150, wie es oft so heißt, schon mal loslegen. Und da tut man sich dann auch schon mal was Gutes. Wenn man dann natürlich auch nicht nur beim Messen bleibt, also wenn die Werte fein sind, dann ist es okay, wenn man erstmal nur misst, aber wenn sie nicht fein sind, dann darf man auch nicht vergessen, dass man auch nochmal was machen muss. Also dieser ständige Zyklus aus Messen, Machen. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Also ich glaube, wenn man diese Werte bestimmt, die du jetzt aufgezählt hast, ohne da jetzt eine Garantie für Vollständigkeit zu geben, dann ist das, denke ich, was viele Geldbörsen recht gut verkraften können und was gegebenenfalls auch was ist, was eine Krankenkasse verkraften kann, ohne in den nächsten 10 Jahren bankrott zu gehen.
Der Punkt ist ja, dass diese Krankwerte oft bestimmt werden, Mario. Die werden oft auf Kasse bestimmt und das muss Patient gar nicht zahlen, sondern er hat oft Werte vorliegen, die aber eben nicht aus der Gesundheit heraus ausgelesen werden. Und das war mir jetzt wichtig. Jeder 40, 50, 60-Jährige hat ein LDL, hat dann doch vielleicht mal irgendwo ein HbA1c, hat vielleicht auch mal ein Kreatinin oder ein CRP. Und die Werte sind, wenn sie nur niedrig erhöht sind, werden sie nicht kommentiert. Und das wäre jetzt der erste Schritt, dass also die Älteren unter den Zuhörern einfach mal sich mit dem orangenen Buch ihre schon vorhandenen, schon bezahlten Laborwerte schnappen und aus denen dann mal rauslesen, wie gut sie wirklich sind und eben nicht nur Ausschlussdiagnostik von todkrank. Und das, was natürlich jetzt noch nicht im Kassensystem bezahlt wird, sind viele der Gesundmachwerte. Aber viele krank und auch durchaus den einen oder anderen Schlüsselwert, den haben die Leute schon vorliegen. Und das war mir jetzt wichtig, dass damit proaktiv gearbeitet wird. Dass also der Patient, der jetzt sieht, ich habe 5, 7, 5, 8 HbA1c, dass der das jetzt mit meinem Buch, wo er dann sieht, der ist schon im beginnenden Gelb oder vielleicht bei 6,0 auch im Rotbereich und jetzt sagt, guck mal hier, die Ophanus, die hat gesagt, das ist schon gelb-rot, ich will aber in Blau, was mache ich denn jetzt? Dann denkt der, rollt der Arzt vielleicht erstmal die Augen. Aber vielleicht gibt es ja doch etwas, was man machen kann. Meinetwegen, ach, ich weiß es nicht. Also da hoffe ich jetzt einfach auch, dass doch der Arzt Arzt ist, die Ärztin Ärztin ist und dann sagt, stimmt, Sie haben recht und Sie müssen sich kümmern und Sie müssen wirklich Ihre Ernährung umstellen oder mit Sport anfangen und mit Rauchen aufhören. Oder dass, wenn also die Patientin selber hingegangen ist und sich die Osteopenie in der Knochendichte bestätigt hat, dass sie dann doch die Frauenärztin besucht und sagt, ich will das mit der Hormonersatztherapie probieren. Ich möchte das gerne probieren und außerdem habe ich wirklich Beschwerden. Ich habe nur nicht gewusst, dass das Beschwerden sind im Rahmen der Wechseljahre. Meinetwegen Blasenschwäche, nicht schlafen können, schwitzen oder so. Ne? Also die Idee mit dem orangenen Buch ist jetzt tatsächlich mit den Daten aus dem, was oft bei den Patienten im Rahmen der Kasse schon vorliegt, präventiv denken zu lernen. Und dann vielleicht mit dem blauen Buch nochmal zu lernen, welche Nährstofftherapie könnte mich unterstützen. Und das ist natürlich im Moment alles noch Selbstzahlerleistung. Und bei den Hormonen ist nochmal auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil man ja da auch dann immer nochmal einen Arzt braucht, der einem Rezepte macht. Ne? Aber ich glaube an die Zukunft, an dich und andere, dass ihr versteht, wie interessant das alles ist. Und Freund von dir ist ja vielleicht auch lustig, dabei mal in die Politik zu gehen und den musst du dann infizieren von deinen tollen präventiven Ideen.
Unbedingt. Ich versuche es auf jeden Fall schon im privaten Bereich sehr stark zu verbreiten, die Message, dass man auch jetzt schon sehr viel tun kann und auch tun sollte. Ich glaube, das ist eigentlich, wenn es um Prävention geht, einfach auch als Privatperson diese Ownership, diese Eigenverantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, ich möchte jetzt auch aktiv was machen und mich interessiert das auch tatsächlich, ne? Also was in meinem Körper vorgeht. Ich glaube, dieses grundlegende Interesse ist auch oft was fehlt, beziehungsweise gibt es ja auch eine große Gruppe an Leuten, die sagen, das interessiert mich gar nicht. Also ich habe eigentlich gar kein Interesse, mein LDL zu kennen, weil am Ende ist es zu hoch und da kommt man ja dann nur in so einen Strudel rein und dann kann ich nicht mehr gut schlafen. Was sagst du zu solchen Leuten? Wird dir wahrscheinlich jetzt in der Praxis nicht unterkommen, weil natürlich auch Leute kommen, die schon aktives Interesse haben, mit dir Prävention zu machen oder Nährstofftherapie, Hormontherapie zu machen. Aber was würdest du so jemandem sagen?
Also die gibt es natürlich auf jeden Fall, dass man dann lieber will ich es nicht wissen. Aber die habe ich tatsächlich nicht mehr, Gott sei Dank. Wenn das jemand ist, den ich lieb habe, versuche ich, den zu beruhigen, aufzuklären, dass es schon irgendwie werden wird. Ich weiß nicht was, muss man irgendwie gucken, wie man das macht. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man Fakten schafft, dass man dann dem, der die Fakten dann hat, auch irgendwie eine Lösung bietet, wie man dann damit umgehen kann. Weil das macht wirklich schlechte Laune, wenn man Wissen hat und dann hat man nicht die Möglichkeit, damit was zu machen. Und das ist tatsächlich ein bisschen noch Teil des Problems, weil eben in der ambulanten Medizin dann oft der ein oder andere noch alleine dasteht. Aber ich finde schon, dass ich mich in dem Buch auch positioniere, dass ich dafür plädiere, Medikamente lieb zu haben. Und oft ist es eher auch so, dass die Ärzte die Tablette empfehlen und der Patient es dann nicht macht. Ne? Also es gibt für viele dieser Krankwerte medikamentöse Angebote. Und wenn es eben nicht gelingt bei starker Genetik oder eben auch irgendwie, ich schaffe das nicht mit Rauchen aufhören und Sport machen und gesund ernähren, dann kann man nicht nichts machen, sondern man muss, wenn man dann weiß, das Risiko für Herzinfarkt ist da, dann sollte man eben dann doch vielleicht die pharmakologische Therapie zumindest in Betracht ziehen. Und wenn man dann erstmal beschützt ist, dass der Prozess nicht weitergeht, dann kann man ja auch wieder gucken, ob ich mein Verhalten etwas ändern kann, ohne Druck. Ne? Also ich bin für Information, ich bin für Wissensvermittlung, für Aufklärung und für Schritt auch Angebote zu Lösungen, je nachdem, welche Fakten einen dann haben. Also ich wusste mir nicht anders zu helfen, als jetzt einfach alle aufzuklären, Ärzteschaft und Patientenschaft, dass da was ist, was man nutzen kann und ich kann mich jetzt im Einzelnen um die ganze Umsetzung kümmern, schon gar nicht die Regeln und das Geld. Ne? Das muss dann irgendwie, aber wenn der Druck von uns ausgeht, dass uns das interessiert und dann auf der Seite der Patienten auch das Interesse mehr und mehr geweckt wird, dann glaube ich schon, dass es gut weitergehen kann. Ich meine, ich finde, sehr viele sind doch interessiert, zumindest auch nicht doof krank zu werden. Doch ich finde schon, dass viele Männer haben früher sich gar nicht interessiert und heute machst du das, was du machst, ja? Viele junge Männer sind sehr interessiert an Sport, an Ernährung, auch diese ganzen Wearables, ne, dass man den Schlaf checkt und die ganze Herzratenvariabilität und so. Ich meine, klar ist das vielleicht noch nicht die Masse, aber es wird doch immer größer, der Anteil von Menschen, die auch mit die Gesundheit gestalten wollen. Und es ist nur das System, was da noch nicht so zuarbeitet, weder mit Zeit, noch mit Aufklärung, noch mit Bewusstsein. Aber also ich finde, da ist eine ganz klare Bewegung hin zur Aufklärung, wissen wollen, gestalten wollen, Ernährung, Sport und eben jetzt auch noch innere Biochemie.
Ich finde auch dieses, ich finde persönlich auch dieses Wearable-Thema sehr interessant. Also ich meine, ich bin ein großer Fan. Ich habe selber mehrere verschiedene. Aber ich denke auch, dass es eine Möglichkeit ist, sehr viele Leute ein bisschen auf das Thema einzustimmen. Ne? Wo man sagt, okay, man beschäftigt sich schon mal ansatzweise mit, wie schlafe ich? Wie verhält sich meine Herzfrequenz? Wie ist es, wenn ich Sport mache? Wie weit komme ich hoch? Ne? Wie tief geht die Herzfrequenz jetzt in der Nacht runter? Und das hat erstmal diesen Lifestyle-Anstrich und es schafft dann vielleicht genau diese Brücke zu schlagen hin zu der Prävention, die auch du gerne hättest, ja, und die auch du in deinem Buch beschreibst. Jetzt kann ich am Ende noch einen kleinen Appell natürlich von meiner Seite machen. Falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann bitte unbedingt reinlesen. Na, das Orange ist ja das ganz Neue, genau. Sind aber sicher auch viele dabei, die auch vom Grünen oder vom Blauen noch nichts gehört haben. Wo würdest du sagen, was ist der ideale Startpunkt, das grüne Buch?
Also ich habe erstens auf meiner Webseite habe ich zu jedem Buch einen ausführlichen Blog geschrieben. Das heißt, wenn man so ein bisschen wissen will, wie die sich unterscheiden, kann man auf meine Praxis-Webseite sehen und da lesen. Ich finde, sagen wir mal, also man kann ruhig mit dem Orangenen anfangen und wenn man dann sieht, dass das Thema einen interessiert, kann man ja auch die anderen sich noch hinterher kaufen. Wenn jetzt ein junger Mensch, finde ich, so wie du, der braucht das Blaue. Wenn der dann aber mit seinen Eltern rum überlegt, dann brauchst du das Orange, ne? Und wenn, sagen wir mal, eine Frau in den 40ern, die auch noch Angst hat vor Nährstoffen, sich zu vergiften und die Hormone verunsichert ist, die braucht das Grüne. Also in dem Grünen, finde ich, hole ich die Frauen ab, die Sorge haben vor allem Möglichen und erkläre auch erstmal die Methode. Und ich finde, ich baue aber jetzt immer weiter auch das mit dem Blut aus und der, sagen wir mal, die Blutdiagnostik am tollsten findet, der muss sich das Orangene kaufen. Wenn er dann aber die Nährstoffdosis wissen will, die erkläre ich jetzt in dem Orangenen nicht mehr, der muss sich das Blaue besorgen. Die Hormontherapie, die habe ich jetzt wirklich nach Labor in dem Orangenen erklärt. Also auch wenn jetzt jemand wissen will, die 60-jährige Frau, die Osteoporose hat, orangenes Buch. Also jeder kann mit jedem anfangen und trotzdem gibt es schon den idealen Einsteiger für die verschiedenen Farben. Und wer das nachlesen möchte, kann das nochmal auf meiner Webseite tun.
Das wäre dein finaler Appell, wenn du allen, die heute zugeschaut haben, zugehört haben, noch was mitgeben könntest rund um dieses Thema, was dir und ja auch eigentlich mir so stark am Herzen liegt.
Natürlich die Prävention, aber um Prävention durchführen zu können, braucht es objektiv das Wissen um die Labordiagnostik. Also ich finde wirklich, dass es wichtig wäre, sich mit diesen Krankschlüssel-Gesundmachwerten zu beschäftigen, damit man für immer und ewig jedem Arzt, der einem sonst was erzählt, einfach argumentativ in den Boden reden kann oder aufklären kann, was in Wahrheit sich hinter diesen Referenzwerten verbirgt. Also diese Referenzwertverunsicherung ist große Verantwortung für die ganzen Missverständnisse. Und die Missverständnisse müssen sich auflösen. Ansonsten gibt es immer wieder Probleme, Ängste, Sorgen und dabei wollen alle das Gleiche, sind aber unterschiedlich gut oder schlecht über die Zahlen informiert. Also ich glaube, die Basis ist so wie Lesen. Du musst erstmal das Alphabet können und dann kannst du lesen und dann kannst du vielleicht auch nochmal eine Fremdsprache lernen. Also erstmal muss man das Labor lesen können. Und dann muss man für sich persönlich objektivieren, meinetwegen auch an alle, die glauben, sie sind super gesund lebend und brauchen das alle nicht. Die sollen bitte objektivieren, ob das stimmt. Und wie das geht bezüglich Arteriosklerose und Knochendichte und Knochenschutz, habe ich im orangenen Buch erklärt. Objektivieren. Stimmt das wirklich, dass ich keinen Arzt brauche? Stimmt das wirklich, dass ich kein Medikament brauche? Stimmt das wirklich, dass ich kein Vitamin D und keine Hormonersatztherapie brauche? Stimmt das? Das kann man im Blut nachlesen.
Diesen Reality-Check jetzt am Ende, oder diesen Aufruf zum Reality-Check, finde ich sehr wichtig, ne? Weil die meisten Leute denken immer nur ans Machen und vergessen dann auch das Ganze so ein bisschen von außen objektivieren zu lassen. Und natürlich fühlt man sich meistens gut, aber ich glaube, wir sind auch sehr gut darin, uns selber besser zu fühlen, als es uns vielleicht auch eigentlich geht, ne? Deswegen sind diese Werte so wichtig. Aber liebe Helena, vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu lange von deinen Patienten oder von deiner Arbeit abgehalten. Wir haben ja ursprünglich mal von einer Stunde geredet, jetzt ist es 1:20 geworden. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass auch für unsere Zuhörer, Zuschauer da sehr viel wichtige Info dabei war. Ansonsten gibt es ja sehr, sehr viel Content auch von dir. Du hast ja gesagt, auf deiner Praxis-Website, man kann sich auch die Bücher holen, da reinlesen. Ich weiß nicht, gibt es das Ganze auch als Hörbuch?
Also das Grüne, das ist tatsächlich vertont. Das kann man bei Spotify oder bei allen diesen ganzen Sachen kann man das anhören. Auch, ich glaube, recht günstig oder wenn man ein Abo hat, sogar einfach so. Das Blaue, das haben wir beschlossen, dass das sich nicht lohnt, weil es sehr viele Tabellen doch beinhaltet und mehr ein Arbeitsbuch ist. Und das Orangene, da bin ich jetzt dran, dass die Yara, die das grüne Buch gesprochen hat, auch sich mit dem Orangenen beschäftigt. Das wird noch ein bisschen dauern, aber das gibt es. Ich will dir auch danken, weil ich finde, hast dich super vorbereitet und ich merke, dass du das Buch gelesen hast und dann bin ich dir so dankbar. Und dann bist du auch noch Arzt und kannst das Ganze in so einen medizinischen Kontext setzen und das macht auch nochmal andere Fragen, auf die es mir dann auch nochmal anders Spaß macht zu antworten. Also ich bin dir sehr dankbar, dass du dich so toll vorbereitet hast und so tolle Fragen gestellt hast.
Sehr gerne. Fragen ist auch das nächste wichtige Stichwort. Wenn es nämlich Fragen gibt von allen, die jetzt zugehört und zugeschaut haben, dann gerne melden, einfach kommentieren auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf YouTube, überall, wo es die Folgen eben gibt. Oder eine E-Mail schreiben an podcast@beyondlifespan.de, wenn jemand gern zu dir, Helena, in die Praxis kommen möchte. Du sitzt ja in Berlin.
Nein, nee.
Du bist das, schon voll.
Ich bin das vielleicht nochmal gut, dass du sagst, bitte nicht, das schaffe ich alles nicht. Manchmal ist dann auf der Webseite wieder auch offen. Aber die Idee war ja eben, da ich nicht mehr arbeiten kann als arbeite. Es ist ja eine 1:1 Arbeit. Es ist eben nicht skalierbar. War eben das Bedürfnis entstanden, das aufzuschreiben. Und mein Wunsch ist wirklich nicht, dass alle nach Berlin kommen, sondern dass alle mit den Büchern zu ihren Ärzten gehen. Zu dir, zu den Ärzten und einfach alle informieren, dass da etwas ist, was sie gerne machen möchten. Und ja, es passt auch noch mal der ein oder andere hier rein, aber das ist eher die Ausnahme und das ist nicht Sinn der Sache hier. Es ist eher eine Belastung, diese ganzen E-Mails, die wir da bekommen, das schaffen wir alles auch gar nicht mehr höflich, freundlich zu beantworten und eher bitte dir die Fragen stellen und dann musst du die beantworten. Und nur wenn du ganz doll in Not bist, dann helfe ich dir. Aber ich bin ja wirklich so fleißig, zum Beispiel auch auf meiner Webseite gibt es so einen Button Medienbeiträge. Da speichere ich alles, meinetwegen auch den Link zu unserem Video. Alles, was ich jemals hinterlassen habe, sammle ich da. Insofern, es gibt mittlerweile eine ganze Bibliothek von unterschiedlichen Interviews, schriftlich, mündlich, die Blogs. Dann auf Instagram bin ich ja auch fleißig. Und es ist nicht so, meine Mission ist nicht, dauernd Fragen zu beantworten. Im Gegenteil. Ich schaffe das gar nicht mehr, sondern eher dir das zu erzählen und dann erzählen wir im Rahmen dieses Interviews, beantworten wir viele Fragen. Aber oft ist da der Anspruch von den Leuten, der ist viel zu groß an mich. Seid mir nicht böse, aber ich kann gar nicht alles beantworten. Das ist einfach zu viel. Ihr müsst euch Ärzte suchen, funktionelle Medizin, ganzheitliche, orthomolekulare Medizin, Privatärzte, Kassenärzte, Fachärzte, Therapeuten, Coaches. Es gibt wahnsinnig viele gute Coaches mittlerweile auch. Heilpraktiker gibt es auch, die können auch Blut abnehmen. Also das ist der Sinn der Sache. Raus, weg von mir, raus in die Länder und die Methode und das, was ich da beschrieben habe, weitererzählen.
Das ist ja wunderbar, dass wir das jetzt nochmal kurz angesprochen haben, bevor hier dann alle losrennen und dir direkt auf deine Praxis eine E-Mail schreiben. Aber wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal. Ich persönlich freue mich schon sehr auf meine nächste Episode. Ich weiß das Thema noch nicht so genau. Helena, du bist wahrscheinlich auch stark gebucht, jetzt auch rund um deinen neuen Buchlaunch mit Interviews und so weiter und so fort. Deswegen, danke fürs Zuhören und ciao zu Hause.
Tschüss.